auch so gesehen. Einen guten Tag. Ich freue mich sehr, hier euch über mein Ringen im Dschungel der Grenzerfahrungen und des begrenzten Daseins berichten zu können. Ich habe eine Reihe von PowerPoints, die ich dann auf die Homepage der GLE, auf die Seite des Kongresses geben werde. Vielleicht werden auch noch andere Referenten dies tun, sie werden noch angeschrieben, dass sie wissen, sie müssen das nicht alles mitschreiben, sie können das auch danach versehen. Der Titel ist etwas eigenartig. Wir wissen, dass wir Vertriebene sind aus dem Paradies. Und das Vertriebensein aus dem Paradies hat mit Grenzen zu tun. Wir sind in Grenzen gestoßen. Im Paradies zu leben, stellen wir uns vor wie ein Leben ohne Grenzen, ein unbegrenztes Leben. Im Paradies gab es nur eine Grenze und die haben wir nicht geschafft. Als Strafe dafür haben wir nun viele Grenzen, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Viele Grenzen, die unser Dasein einengen. Ich möchte dies alles mit Ihnen in 40 Minuten durcharbeiten. Das sieht hoffentlich bekömmlich aus. Also, mal mit dem Staunen anfangen, was Grenzen sind, dann Probleme, Vielfalt, dann verstehen, was Grenzen sind, dann Umgang mit Grenzen, da hat Christoph auch schon einiges gesagt, der Wert der Grenzen und das Fruchtbarwerden der Grenzen innerhalb der Grundmotivationen. Ich habe einiges entdeckt bei der Bearbeitung dieses Themas, mit dem ich selbst nicht gerechnet habe. Es ging mir am Anfang gar nicht gut mit dem Thema. Es war einfach das Gefühl, in einem Dschungel zu sein, in einem Dickicht zu sein. Ich habe nicht klar gesehen, was sind Grenzen. Und dann habe ich begriffen, ohne Grenzen gäbe es nichts. Das ist vielleicht der wichtigste Satz meines Vortrags, weil das einerseits deutlich macht, wie wichtig Grenzen sind und andererseits, wie sehr Grenzen mit dem Sein verbunden sind und auch deutlich macht, dass das Begrenztsein des Menschen Grund genug ist für Staunen, Ehrfurcht, Größe und wie wir uns innerhalb der Grenzen und mit den Grenzen zurechtfinden können, das ist eine große Aufgabe. Über das werde ich sprechen. Wenn es nichts gäbe ohne Grenzen, dann gibt es auch keine Existenz. Also Grenzen sind fundamental für die menschliche Existenz. Es gäbe keine Materie ohne Grenzen. Es gibt nur Verbindung, es gibt nur Atome, die Materie begrenzen. Also ohne Atome gibt es keine Materie, sonst gäbe es nur Energie. Da wäre ein Übergang. Und entgrenzte Energie ist Entropie. Das geht ins Nichts. Es gäbe kein Leben ohne Grenzen. Brigitte Heidke hat im ersten Referat schon darauf hingewiesen, wie wichtig die Membran ist. Es gibt keine Zelle ohne Membran. Die Ausbildung von Membranen ermöglicht Leben. Es gibt keinen Körper ohne Organe, die abgegrenzt sind voneinander. Keine Gesellschaft ohne Abgrenzungen, ohne Mein und Dein, ohne Familie, ohne Firmen, ohne Gruppen, ohne Differenzen. Und mit dem Wort Differenzen kommt gleich etwas zur Sprache, das mit Grenzen verbunden ist, nämlich auch das Schmerzliche. Die Differenz bedeutet natürlich auch Trennung, Streit vielleicht. Das Thema Grenze ist allgegenwärtig. Kein Wunder, dass wir ein Leben lang mit Grenzen zu tun haben. Kein Wunder, dass Grenzen unser Dasein durchziehen. Was ist aber nun das Problem mit der Grenze? Grenzen machen uns vielerlei Probleme. Wenn wir gefragt werden, hast du ein Problem mit Grenzen? So sind wir vielleicht verwirrt. Haben Sie ein Problem mit Grenzen? Sie werden vielleicht sagen, ja und nein, aber bitte mit welcher Grenze? Es gibt so viele Grenzen. Welche meinst du jetzt? Grenzen innerhalb der Beziehung oder in der Wahrnehmung, im Handeln, in Energie, in puncto Geld werden Sie kein Problem haben, aber überall kann man auf Grenzen schließlich stoßen. Und so wird Grenze ein sehr schwer greifbarer Begriff. Und er wird noch schwieriger, weil Grenzen etwas sind, das aus nichts besteht. Sie haben keine Substanz. Grenzen sind abstrakt. Sie werden dann empfunden, wenn wir an etwas stoßen, aber sie werden ganz unterschiedlich empfunden. Und das kann positiv wie negativ sein. Das macht es nochmals schwierig. Und so kann eine neue Sichtweise aufkommen. Ich habe mich gefragt, kennt das Tier die Grenze? Kennen Tiere Grenzen? Oder kennen sie sie im selben Ausmaß, wie sie Freiheit und Sinn vielleicht kennen oder nicht kennen? Da ich mich nie unterhalten habe mit einem Tier, weiß ich es nicht, aber ich vermute, dass hier ein Unterschied besteht. Vielleicht gibt es Grenzen gar nicht. Gibt es sie wirklich? Das kann jetzt zu einer neuen Denkweise anstoßen. Vielleicht sind Grenzen eigentlich Übergänge, wo das Alte endet und das Neue beginnt. Ein denkerisches A priori, das wir brauchen, um überhaupt Begriffe zu haben, überhaupt denken zu können, überhaupt abstrahieren zu können und uns orientieren zu können, dass wir deshalb Grenzen brauchen, so wie wir Raum und Zeit als Kategorien brauchen, um Orientierung zu schaffen. Stoße ich wirklich an eine Grenze, wenn ich kein Geld mehr habe? Oder habe ich nur die Mittel ausgeschöpft, dass ich nun dann nach Hause fahre, weil was anderes dran ist? Wenn ich etwas nicht mehr aushalten kann, ist das wirklich, stoße ich an eine Grenze? Oder ist das ein Signal, eine Information, woanders hinzugehen, etwas anders zu machen? Grenzen hängen sehr mit der Abstraktion zusammen und mit unserem Kopf. Grenzen existieren im Kopf. Sie haben keinen eigenen Bestand. Das ist eine dieser Entdeckungen, die mir vorher nicht so bewusst war. Denn sie sind gewissermaßen, und dieses Bild war hilfreich für meine Überlegungen, wie eine Oberfläche der Gegenstände. Jede Oberfläche der Gegenstände ist, eines Gegenstandes ist eine Grenze. Die Wasseroberfläche, die Apfeloberfläche, die Oberfläche meines Körpers, die Haut. Und wenn Oberflächen durchstoßen werden, handelt es sich um einen Eingriff. Eine Injektion ist eine Grenzverletzung. Wenn ich an meine Grenzen stoße, wie ich es alltäglich so auch erleben kann, wenn ich zum Beispiel zu müde bin, um noch etwas machen zu können, das ich aber machen sollte, weil der Vortrag heute ist und so weiter, dann komme ich an körperliche Grenzen, an psychische Grenzen, an denkerische Grenzen. Dann bin ich müde und gehe ins Bett. Stoße ich wirklich an eine Grenze oder ist ein Übergang, der nun stattzufinden hat, vom einen ins andere, von der einen Fülle nach einem arbeitsreichen Tag, nachdem ich genug getan habe, in eine andere Fülle der Ruhe, abgeholt von meinem Körper, liebevoll von der Psyche umfangen, gehe jetzt schlafen, jetzt ist genug. Und sie löst mich ab aus dem Auftrag meines Willens, aus der Zielsetzung, aus der Planung, holt mich hinein in ein biologisches, leibliches, irdisches, reales Leben. Nicht in der Vorstellung, nicht in der Planung, sondern auf dem Boden der Realität. Ein schöner Übergang eigentlich aus einer Fülle in eine andere. Es ist wie beim Essen. Wenn ich satt bin, stoße ich an eine Grenze vielleicht. Ist jede Grenze die Oberfläche einer Fülle. Eine Sichtweise, die uns nicht abwegig ist, aber die uns vielleicht nicht so präsent ist. Das ist die Innenseite der Grenze. Aber das ist genauso gültig bei Flüchtlingsströmen. Da gilt das gleiche Gesetz, nach dem zu prüfen ist, ob wir wirklich schon satt sind mit Flüchtlingen. Und wenn ich nicht mehr essen kann, wenn ich satt bin, dann ist das eine Fülle, die nun verlangt, in eine andere Fülle überzugehen. Und bevor ich in ein schmerzlich prall gefüllte Sattheit gelange, ist es besser, in die andere Fülle zu gehen. Und das kann mitunter nach außen hin eine Härte mit sich bringen, eine Härte der Abgrenzung, die erforderlich ist, um aus dem einen in das andere übergehen zu können. Und wenn Patienten sagen, ich kann das nicht, so ist das nicht eigentlich ein Problem in der Therapie oder in der Beratung. Das sollten wir anders sehen. Ich kann das nicht ist ein Signal, eine Wahrnehmung, eine Erkenntnis. Es vermittelt uns, hier weiß der Klient, die Patientin etwas von sich. Und Therapie bedeutet, das sehr ernst zu nehmen und nicht zu überrennen. Wovon ist dieser Klient, diese Patientin satt? Was ist die Fülle? Das andere, das er hat und von dem er hier genug hat. Das er sozusagen dann nicht kann. Wenn ich satt bin, kann ich nicht mehr essen. Hat er vielleicht mit seinem Chef, mit dem er nicht über sein Problem sprechen kann, schon zu viele Gespräche gehabt, die ihn frustrierten? Mit ihm oder mit anderen, sodass er satt ist von solchen Gesprächen, von Verunsicherungen, denen er sich nun wieder aussetzen würde. Muss er überhaupt mit ihm sprechen? Nur das Defizit im Nichtkönnen zu sehen, das wäre Einseitigkeit. Denn die Grenze umschließt immer einen Inhalt, die Grenze ist immer eine Oberfläche. Was als Grenze erscheint, ist virtuell. Das ist die Abstraktion in unserem Kopf. In der phänomenologischen Wirklichkeit gibt es keine Grenze. Beziehungsweise die Grenze steht im Hintergrund. Die Grenze erschließt. Die Grenzen sind nur dort, wo man glaubt, es müsste anders sein. Wenn ich es nicht so sein lassen kann, wie es ist, das klang ja auch im Vortrag von Christoph durch, aber dann übersieht man leicht den Inhalt. Wenn ich nun mehr Zeit haben müsste, dann übersehe ich, dass ich noch 30 Minuten Zeit habe. Es geht um diese 30 Minuten und nicht um das mehr, was ich gerne hätte, was anders sein müsste. Grenzen sind daher nicht da, um im therapeutischen Eifer überwunden zu werden, sondern primär eingehalten zu werden, weil sie Erkenntnisse sind, weil es erst darum geht, den Inhalt zu bergen, den sie umschließen, um einen Anfang im Umgang mit Grenzen. Praktisch können wir die Klientinnen und Patientinnen fragen, wenn sie es nicht können, darf es nicht so sein, dass sie nicht können, um den Blick auf den Inhalt zu lenken, auf das, was da ist. Vielleicht ist das ihre Realität, zumindest vorerst. Es hat doch seinen guten Grund, dass sie jetzt nicht können. Lassen Sie uns das anschauen. Es muss nicht anders sein. Lassen Sie mal sein. Existenzanalyse in ihrem Tiefsten. Mal sein lassen können. Die Vorgangsweise läuft natürlich auf das Annehmen hinaus, was Christoph schon gebracht hat. Grenzen zusammengefasst stellen also Übergänge dar, sind Oberflächen von Füllen, gleichsam Verpackungen von Inhalten. Ein weiteres Problem ist, dass Grenzen auch widersprüchlich sind. Sie ermöglichen und verhindern zugleich. Wenn ich mich abgrenze, schaffe ich mir meinen Raum, ich bekomme Luft, ich schaffe mir freie Zeit, ich grenze mich von der Arbeit ab oder umgekehrt, ich grenze mich von der Freizeit ab und gehe wieder in die Arbeit. Aber es verhindert immer das, wovon ich mich abgrenze. Wenn ich mich abgrenze, verhindere ich die Teamarbeit. Ich bin nicht besser. Wenn ich in die Freizeit gehe, dann habe ich die Sache nicht gemacht. Wenn ich aber die Sache mache, dann habe ich den Spaziergang nicht gemacht, den Ausflug. Es ist immer Ermöglichung und Verhinderung. Und damit verbunden ist ein psychisches, psychologisches, menschliches Problem. Denn Grenzen haben auch zu tun mit Verzicht. Wenn wir etwas haben wollen, uns nicht trennen wollen, dann müssen wir das zurücklassen, wenn wir uns abgrenzen oder eine Grenze eintritt. Die Grenze nimmt uns gewissermaßen aus dem Leben und lässt in der weiten, weiten Ferne anklingen den Tod. Das macht Schall vor der Grenze. Und vieles von dem, das wir gerne hätten, das müssen wir lassen. Alles ist Passagier, vergänglich, verdirbt, altert. Und wir möchten jung bleiben und ewig sein. Aber das Paradies ist vorbei. So können wir sagen, dass es zur Kunst des Lebens gehört, mit der Grenze zu leben. Und das heißt, auf das Bild zu achten und nicht auf die Umrahmung des Bildes. Auf den Inhalt zu achten und nicht nur die Oberfläche zu sehen. Auf das zu schauen, was da ist und nicht auf das, was fehlt. Und durch unser Denken, durch unsere Abstraktion sind wir natürlich alle befähigt und beflügelt, in die Fantasie zu gehen, in die Wünsche zu gehen, in die Ziele zu gehen, in die Planungen zu gehen, in die Zukunft zu gehen und zu sehen. Und immer sehen wir dann, was da fehlt bis dahin. Das ist die Rückseite des Spiegels unserer ungeheuren Fähigkeit für Bewusstsein und Freiheit. Sie lässt uns in besonderem Maße leiden. An den Grenzen. Ein letzter Punkt, Grenzen, die im Zusammenhang mit den Problemen, Grenzen können Leid verursachen. Sie können uns aus dem Sein werfen, aus dem Raum zum Leben, den einengen und wir fühlen uns behindert. Wenn wir das Bein gebrochen haben, stoßen wir an eine Grenze und können nicht mehr joggen. Und es werden Grenzen, das sind ja, um diese Behinderungen zu umgehen, wird um Grenzen gekämpft. Kriege sind Grenzkriege. Sie können uns Verlust bedeuten, weil Grenzen uns von Wertvollem trennen. Wenn Sie jetzt vorzeitig vielleicht schon fahren müssen, dann hätten Sie vielleicht noch etwas gerne hier geblieben werden. Das ist auch ein Verlust, eine Trennung. Grenzen können uns verletzen. Die Grenzen, unsere Grenzen können durchbrochen werden, ich kann die Grenze des anderen überschreiten. Und dann kann ich mich schämen oder der andere mich schämen, wie wir gestern gehört haben, vorgestern. Wir können scheitern, wenn wir aus dem Kontext fallen, wenn wir die Ziele nicht erreichen. Grenzen sind vielfältig. Vielleicht nur kurz dazu ein Hinweis, um zu zeigen, dass das Thema Grenze ein sehr komplexes Thema ist. Es soll nur ein Überfliegen dieser Thematik sein an dieser Stelle. Bezogen auf die Realität gibt es Grenzen in der Quantität, in der Menge, in der Fülle. Dass Dinge genug sind oder zu wenig sind oder zu viel sind. Man kann in der Arbeit ertrinken wie im Meer, man kann in den Sorgen ertrinken wie im Meer, von allem können wir zu viel haben oder zu wenig. Dann sind wir am Verdursten, wie wir eindrücklich von Herrn Baumann gehört haben. Wenn man am Leben Maß nimmt, dann sind es Grenzen der Qualität. Es ist zu heiß, zu kalt, gut oder schlecht oder zu schlecht. Es kann lähmen, abtöten, es kann Grenzen des in der Nahrung und im Wachsen und im Darben und im Vergehen wachstumsfördernd oder hemmend sein. Überall stoßen wir abstrakt betrachtet auf das Phänomen der Grenze. Im interpersonalen Raum sind es die Grenzen des Erlaubten und Unerlaubten, des Ästhetischen und Nicht-Ästhetischen. Und im größeren Kontext sind es Projektgrenzen, Systemgrenzen. Das heißt, wenn ein schwieriger Schüler in der Klasse ist, wie passt er in dieses System hinein, wie können wir als System mit ihm umgehen. Da muss irgendetwas unternommen werden, damit das System, der größere Kontext erhalten bleiben kann. Analogiebilder für Grenzen, vielleicht haben Sie irgendein Analogiebild im Kopf, an was denken Sie am ehesten, wenn Sie an die Grenze denken? Ist das die Mauer? Ist das der Horizont, der am Meer den Himmel von der Erde trennt? Oder die Berg, an die Bergsilhouette? Ist es das auf Messerschneide zu sein in der Krise? Oder ist es die versperrte Türe, der Stacheldraht, die Mauer, das Ausgegrenztsein? Was sind so meine Bilder, die ich im Zusammenhang mit Grenze spontan assoziiere? Anthropologische Grundlagen. Grenzen gehören zur Conditio humana, zur menschlichen Bedingtheit. Das menschliche Sein bedeutet vielfach eingegrenzt zu sein. Von Geburt und Tod, wie Hannah Arendt im Besonderen hinweist, von Zeugung und Tod. In der Welthaftigkeit, dieses In der Welt sein, trägt mit sich selbst das Auseinandersetzen mit Andersartigkeit, mit Andersheit, Grenzen des Lebens, des Wachsens. Die existenziellen Grundmotivationen sind eine Beschreibung der Dimensionen in der Conditio humana. Eingegliedert sein in Welt ist eine Grundverfassung. Das ist unser Auftrag. Anders geht Leben nicht. Und das macht auch Spaß, mit dieser Welt im Sandkasten zu spielen und dann in Unternehmen zu arbeiten und mit Patienten zu arbeiten. Dieses Eingegliedertsein auch aufzunehmen und mich ihm zu stellen und in ihm dadurch ständig mich selbst zu verändern und zu wachsen. Subjekt zu sein, mich ihm zu unterwerfen, diesem Objekt, in dem das mir gegenübersteht. Und somit ist auch die Freiheit des Menschen immer eine begrenzte Freiheit. Es ist ein nie völliges Freisein von und ein nie völliges Freisein für. Immer nur unter Bedingungen, weil Menschsein eben heißt, eingebettet sein, Subjekt sein, in der Welt sein. Und das heißt auch, wenn es so ist, dann kann Dasein gar nicht anders gehen, als mit dem, in das ich gestellt bin, und nicht gegen das, was da ist. Wenn ich beginne, gegen die Realität, gegen die Bedingungen zu leben, zerbricht die Erfüllung in meinem Leben. Die Realität ist stärker als unser Wille. Das haben wir auch seit der Vertreibung aus dem Paradies lernen müssen, dass wir uns dieser Realität erstmals zu beugen haben, um sein zu können. Anthropologisch betrachtet heißt die Conditio humana, dass sie uns mehrfach Begrenzungen aufgibt, die aber das Sein und das Leben der Menschen, das Existieren überhaupt erst ermöglichen. Dasein ist begrenzt an einem Ort, ich kann immer nur an einem Ort sein, nie an zwei Hochzeiten tanzen. Und in meinem Körper begrenzt. Er stellt die Brücke dar, gleichsam. Er stellt die Grenze dar und die Brücke dar zur Welt. Dank meines Körpers kann ich mich in dieser Welt auch bewegen und etwas bewirken. Leben ist gebunden an Sozietät, an Familie, an Gemeinschaft, an andere Menschen. Und damit sind natürlich Gefühle auch verbunden und die Lebenskraft. Und Leben ist gebunden an meine Individualität, an die Individualität eines jeden Einzelnen, an diese Einzigartigkeit. Es gibt mich nicht nochmal, ich bin nicht geklont. Ich bin unverwechselbar im Körper, Psyche, Person und kann aus dieser Abgegrenztheit nie heraussteigen. Ich kann nie einmal für einen Tag auch nur jemand anders sein, eine Frau sein. Gerne wäre ich mal einen Tag eine Frau. Die Welt würde so anders aussehen. Ich bin überzeugt. So halte ich mich an meine Frau und lasse mir erzählen, wie es aussieht. Durch die Grenze entsteht das Selbst, wie Bauer ausgeführt hat am Freitagabend. Leben findet aber auch immer in einem Horizont statt, immer in größeren Bezügen, auf die das Werden ausgerichtet ist. Nun, wie können wir mit Grenzen umgehen? Menschen, da Grenzen zum Menschsein bestimmend dazugehören, ist es eine Aufgabe, mit dem, was wir abstrakt als Grenzen begreifen, umzugehen und auch unsere abstrakten Überlegungen dazu anzustellen. Die Herausforderung der Grenze ist, dass man sie sich aneignen soll, zu eigen machen soll und nicht überwinden. Das mag Sie jetzt vielleicht überraschen. Ich vertrete hier die Auffassung, Grenzen nicht zu überwinden. Wir sollen nicht aus unserer Haut herausfahren, wir sollen in unserer Haut bleiben, in der Haut der Existenz. Aber das bedarf einer Erklärung. Wie können wir mit Grenzen umgehen? Das sind drei Schritte oder drei Elemente, die sich mir als wesentlich abzeichnen. Das eine ist einmal, Grenzen bedürfen der Adaptation. Das gehört zur Reifung des Menschen, sich an die Grenzen annehmen zu können, mit ihnen leben zu können. Annehmen und adaptieren heißt dann, sich auch an sie zu gewöhnen. Die Jugend ist unmäßig. Sie lernt erst, Grenzen zu erkennen und zu schätzen und sich an sie zu halten, sich zu mäßigen, sich zu begnügen, ihren Schutz und Wert als Haut des Lebens zu erkennen. Und dann drosseln sie die Geschwindigkeit, die Jugendlichen. Und dann muss man nicht mehr alles haben und auch nicht gleich alles haben. Und man braucht keine Exzesse mehr. Man muss nicht mehr, man sieht einen, den Wert im Maß. Aber das ist erst zu lernen. Das ist erst auszuloten. Wie groß ist mein Raum? Und das ist die Aufgabe der Jugend, zu ermessen und mal vielleicht gewissermaßen über die Grenzen zu gehen, sodass man, dass das vielleicht nicht mehr ganz gesund war, vielleicht hoffentlich nicht zu riskant. Aber einmal, oder je mehr wir uns an Grenzen adaptieren und können und mit Grenzen leben können, desto freier werden wir, weil wir uns nicht mehr mit der Grenze beschäftigen, sondern nur mit dem Inhalt beschäftigen können. Innerhalb des Rahmens kann ich mich nun frei bewegen, weil ich nicht mehr schaue, wo bin ich eingegrenzt. Manchmal ist es aber auch für uns Erwachsene schwer, seine Grenzen zu finden. Welche Frau hat schon genug Schuhe? Können Sie mir ein Zeichen geben? Ein paar gibt es tatsächlich. Danke. Wer hat genug Geld? Auch? Oh, noch mehr Leute. Danke. Wer hat genug Freude, Spaß, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Erfolg? Da kann eine Unersättlichkeit in uns schlummern, zum Vorschein kommen, die wir dann subjektiv als Schwäche empfinden. Erfolgssüchtig, anerkennungssüchtig. Wer hat nicht seine Schwächen? Schwächen sind ein Thema, das sich aus dem Begrenztsein ergeben. Wer hat nicht seinen ungestillten Hunger nach mehr Leben? Eine offene Sehnsucht, die das eigene Dasein durchzieht. Im Lichte dessen, was wir hier beschreiben, könnte man sagen, an den Schwächen können wir erkennen, wo wir jung geblieben sind. Hier sind die Wachstumszonen unseres Lebens. Also auf zu unseren Schwächen. In der Antike galt Maß als eine der vier platonischen Tugenden. die Sophrosyne, die Temperanzie. Maß an sich nehmen. Protagoras, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Diese Mitte zwischen Empfindungslosigkeit und Zuchtlosigkeit war für Aristoteles das Ziel des ethischen Verhaltens, diese Mitte zu finden. Das ist ein ganz klassisches Gedankengut, das Maß finden. Das ist die Gesundheitsvorstellung der Antike, die auch ins Christentum dann übernommen wurde und zum Beispiel Hildegard von Bingen sah im Maß die Mutter aller Tugenden. In der Mitte, im Maß, ist das Leben am sichersten, langfristig am vollsten. Dort ist die größte Freiheit, weil von der Mitte der größte Spielraum, Bewegungsraum sich auftut. Wer schaut aber nun auf das Maß und auf das Einhalten des Maßvollen, auf die Grenzen? Da haben wir ein eigenes Gespür, das Gewissen, und da schaut auch die Gesellschaft ganz gut drauf, denn mein Umgang mit der Grenze betrifft auch andere. Wir internalisieren das in Form des öffentlichen Ichs, das ein Wächter und ein Hüter ist für das Maß. Also eine Umgangsform ist annehmen, mich eingliedern, auch gewöhnen an Grenzen, damit wir frei werden für das Umgrenzte, mit dem wir befasst sind. Wir können aber auch mit Grenzen operieren. Zur Erhaltung der eigenen Integrität, der eigenen Substanz und zum Schutze dessen, was einem wichtig ist, muss ich mich abgrenzen können. Auch vor mir selbst. Vor meinen Bedürfnissen und Zielen und meinem Ehrgeiz und meinen Idealen mich distanzieren können. Ich muss mich abgrenzen können, um mich nicht ausnutzen zu lassen, nicht manipulieren zu lassen von anderen und auch nicht von mir selbst. Wir können uns ganz gut selbst manipulieren. Es gibt vieles, was dieses Abgrenzen, dieses Operieren mit den Grenzen schwierig macht und untergräbt. Wie kann ich die Grenze bewahren, mich abgrenzen, wenn ich jemanden liebe und wenn der was braucht oder leidet? Oder wenn ich selbst in Not bin und Beziehung brauche. Oder wenn ich selbst nicht weiß, was ich will. Das ist eine große Kunst. Ich glaube, da hat Christoph einige grundlegende Aspekte gebracht, wie wir da mehr daran arbeiten können. Grenzen setzen geschieht natürlich nicht nur durch uns selbst, sondern auch durch die Gesellschaft. Und die setzt viele Grenzen und mir erscheint immer mehr. Und es wird eng in unseren Staaten, in unseren Ländern. Der Rechtsapparat ist ein Massiv von Grenzen, die uns gesetzt werden. Und ein Überhandnehmen von Gesetzen, Verordnungen, Verfügungen, Regeln, Vorschriften ist allenthalben zu beobachten, auch in unserem Beruf. Es ist ein Dickicht von Vorschriften, wenn man zum Beispiel versucht, nur eine Wohnung umzubauen, was da alles zu beachten ist. Oder eine Transidentität, wie gestern Herr Rauchfleisch ausgeführt hat, zu realisieren, wie viel Begrenzungen hier einem von der Gesellschaft gegeben werden. Wie frei sind wir eigentlich in unserer Gesellschaft? Wie viel Gefühl von Freiheit habe ich im Rahmen unserer Gesellschaft? Das ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle und ich beobachte, dass ich mich früher, vielleicht weil ich jünger war, aber ich glaube auch wegen der Zunahme der Verordnungen, freier fühlen konnte als heute. Heute ist alles geregelt, auch in unserem Beruf. Es gibt genaue Vorschriften über Ausbildungen und bei wem man was und wie viel machen darf und Ethikrichtlinien und die Barrierefreiheit der Praxis muss gegeben sein und eine Registrierkasse muss da sein, zumindest in Österreich, in der nicht nur die Einnahmen, sondern auch noch die Barausgaben zu registrieren sind und zwar täglich und mit Kassebon. Das nimmt einem langsam die Luft zum Atmen. Ich weiß nicht, ist das eine Alterserscheinung von mir oder geht es Ihnen auch so? Da kommt Grenze mit einem anderen Gesicht, mit einer Härte uns entgegen. Wenn wir das zusammenfassen, dann können wir sagen, Grenzen, die wir selbst setzen, die wir wollen, die akzeptiert sind, die erleben wir als Schutz. Die brauchen wir. Das macht das Verständnis der Grenzen schwierig. Weil zum einen sind sie uns Freunde. Es ist, die Gesetze sind auch ein Schutz für mich. Damit ist geklärt, dass Eigentum nicht einfach von jedem Beliebigen genommen werden kann und dass dieses Grundstück an mir gehört. Aber Grenzen, die man nicht will, die einen überraschen, die nicht verstanden werden oder die projiziert werden aus unserem eigenen, aus dem eigenen Kopf oder die wir nicht bereit sind zu übernehmen, die wir also ablehnen, die sind das Problem. Sie beengen, sie reduzieren die Freiheit, sie lassen uns leiden. Gegen die lehnen wir uns auf. Das Janusgesicht der Grenze. Grenzen und Wachstum sind ein eigenes Verhältnis. Statt Grenzen zu sprengen und zu überwinden, geht es nun in einem wachstumsorientierten Denken um das Beibehalten der Grenzen. Wachsen soll der Inhalt. Die Grenze, die Haut, soll behalten werden. Wenn ein Kind wächst, wächst es nicht über seine Grenze hinaus. Es verschiebt die Grenze. Der Inhalt wächst. Das ist so ein Urbild für Wachstum. Es wird mehr Inhalt gefüllt. Und das machen wir auch therapeutisch so. Wir verschieben Grenzen. Wir gehen mit Patienten nicht über Grenzen hinweg. Wir erkennen, wir versuchen zu sehen, wo die Grenzen sind und uns innerhalb der Grenzen aufzuhalten. Wenn jemand den Platz nicht überqueren kann, aus einer Phobie, dann in einer Phobie, er kann aber sich den Platz vorstellen, innerhalb der Grenze, das ist ihm möglich. Er kann vielleicht an den Rand des Platzes gehen, das ist ihm möglich. Er kann ihn anschauen, er kann dabei tief atmen, es gibt so vieles, was er kann. Und so setzen wir an, ressourcenorientiert mit den eigenen Fähigkeiten das innere Wachstum zu fördern. Das ist ein zutiefst humanistischer Gedanke. Also, wir schauen, was innerhalb der Grenze möglich ist. Im Allgemeinen ist es so in unserem täglichen Leben, dass wir mehr mit Inhalten beschäftigt sind als mit Grenzen. Mir geht es zumindest so. Ich, in meinem Privatleben, mir reicht das Geld für einen Renault, ich brauche keinen Porsche. Ich empfinde das nicht als Grenze. Da bin ich vielleicht adaptiert. Oder ich kann auf Urlaub fahren, es muss nicht ein Luxushotel sein. Da merken wir die Abstraktion, die Ansprüche, die Ziele, die Vorstellungen, wie wir uns damit Grenzen schaffen. Das Leiden an der Grenze, sagen wir, entsteht dort, wo sie nicht akzeptiert ist. Und das ist vor allem der Fall, und das ist ganz natürlich, und das passiert jedem in seinem Leben, wo das Unerwartete hereinbricht, mit dem wir nicht gerechnet haben. Die Krankheit, die meine Pläne zerstört, die mich ans Bett fesselt, die Handschmerzen, die mich nicht Tennis spielen lassen, das Auto, das in der Früh nicht anspringt. Da stoßen wir alltäglich an Grenzen und da reiben wir uns. Aber es ist die Kunst des Lebens, sich mit dem Inhalt zu befassen und zu lernen und zu reifen daran, wenn das Auto nicht anspringt und wenn wir im Stau stehen. Daraus noch etwas Positives zu machen, das Urmodell der Sinnfindung. Leben ist die Kunst, mit Grenzen umgehen zu können. Das ist wie Gehen auf einem Pfad. Und der Pfad führt vorbei an den Abgründen, die das Leben zerstören würden, unmöglich machen. Aber der Weg ist frei, der Weg ist diese Fläche, die mir zuhanden ist, über die ich verfügen kann. Vorbei am Unwägbaren. Wert der Grenze für das Leben. Und das ist auch ein Wert der Grenze für die Therapie. Ich will auf beide Aspekte jeweils etwas hinweisen. Warum gibt es also Grenzen? Welche Bedeutung haben sie für die Existenz? Diese Frage möchte ich gerne nachgehen. Das hat eine Analogie, ich bin selbst überrascht, das mit den Strukturen der Existenz. Zunächst einmal bringen Grenzen Ordnung. Grenzen separieren. Wo eine Grenze ist, da weiß ich hier und dort, vorher, nachher, ich und du. Grenzen sind Parameter, die Koordinaten schaffen, Orientierung, Zuordnung, ein Sein ermöglichen und damit Stabilität geben. Wo, Sein, wo kein Sein ist, ist keine Grenze. Alles Sein ist an Grenzen gebunden, hat Oberflächen. Alles, was ist, hat eine Form oder wird von anderen Substanzen eingegrenzt. Letztlich ist das Sein aber eine Abgrenzung vom Nichtsein. Zwischen Sein und Nichtsein ist etwas, eine Grenze, dass das eine vom anderen trennt. Und diese Grenze ist die Oberfläche des jeweiligen Dinges, der jeweiligen Sache, der Zeit. Darum geben Grenzen und Ordnungen Sicherheit. Sie definieren und sichern den Bestand. Und dasselbe Prinzip gilt natürlich auch in den anderen Dimensionen der Existenz. Im Leben, alles Leben ist an Grenzen gebunden. Leben ist endlich, bedarf der Differenz, der Membran, im Personsein, im größeren Kontext. Der Umgang mit Ordnung hat für unser Leben, daher auch für die Therapie, eine große Bedeutung. Es schafft Stabilität und Ruhe, Überblick, Abhebung vom Chaos, vom Verfall, vom Nichts. Ordnung pflegen ist Üben im Sein. Das ist auch wichtig für die Therapie. Zu helfen, unseren Klientinnen und Patienten Ordnung zu schaffen, zu ordnen, was hier vorliegt. Und eine Form des Ordnens oder das, was, wenn wir ordnen, was in uns vorgeht, heißt kontrollieren. Controlling ist ja besonders in der Verhaltenstherapie eine zentrale Größe in der Arbeit. Wenn aber eben Ordnung pflegen, ist Üben im Sein. Wenn aber Ordnungen nicht mehr dicht halten, nicht mehr stabil sind, wenn Ordnungen einbrechen, das erleben wir im extremsten Ausmaß beim Trauma. Trauma ist eine Zerstörung der Ordnung. Das Unvorstellbare, was nicht in die Ordnung des Seins passt, bricht herein und hat die Verankerung zerstört. Die Polarität zwischen Sein und Nichtsein kollabiert. Und dort, wo es eine Grenze bräuchte, ist jetzt keine Grenze mehr. Und wie kann man damit leben? Leben im Chaos ist nicht möglich. Grenzen, der Wert der Grenze, der eine also durch Separation, Ordnung und Stabilität und damit eine gewisse Sicherung des Daseins. Grenzen aber umschließen auch das, was zusammengehört. Ein Paar hat eine Grenze. Da gehört niemand anderer dazwischen. Der Rahmen für Beziehung ist die Grenze. Packt zusammen das Zusammengehörige, das Verbindende, das, was eine Ähnlichkeit hat, in irgendeiner Form zusammengehört. Innerhalb des Körpers, in den Organen, zwischen den Körpern. In der Therapie ist es wichtig, Beziehungen zu klären. Was gehört zusammen? Wo gehörst du hin? Zu wem gehörst du? Mit wem bist du? Passt das? Gehört das? Zusammenzubringen und unterschiedliche Ressourcen, die dadurch möglich sind, zu heben. Probleme, die zusammengehören, zu clustern. Aus dem Gemeinsamen, das wir da finden, wenn wir zusammenfügen und zusammenbringen, was zusammengehört, entsteht dann natürlich eine gewisse Spannung, denn gleichzeitig, und das lässt sich gar nicht anders machen, entsteht eine Unterschiedlichkeit. Was zusammengehört, grenzt das andere aus. Aus der Unterschiedlichkeit entsteht Selektion, Separation, Abgrenzung. Das ist ein sehr wichtiges Thema in der Therapie. Ich glaube, Ordnung schaffen und sich abgrenzen können und Grenzen halten zu können, sind die größeren Themen in der Therapie als die anderen Werte der Grenzen. Also besonders dieses Thema begegnet uns am häufigsten in der Therapie. Das Problem der Mutter ist etwas anderes. Es ist nicht mein Problem. Es ist ihr Problem bei aller Liebe und aller Verbundenheit und Zusammengehörigkeit. Inmitten der Zusammengehörigkeit braucht es die Differenz, braucht es die Separation. Jeder Club ist eine Abgrenzung, ist selektiv. Immer ist etwas anderes gegeben, wenn eine Zusammengehörigkeit geschaffen wird. Und das ist die Grundlage für Polaritäten. Polaritäten entstehen durch Grenzen. Polaritäten, unser Leben ist durchzogen von Polaritäten. Wach, Schlaf, Tag, Nacht, heiß, kalt, Nähe, Distanz. Therapeutisch kann man ja auch mal versuchen, aus der Einseitigkeit auszusteigen, indem man etwas Gegenteiliges versucht, sich vorstellt. Die paradoxe Intention ist zum Beispiel ein Mittel, mit dem man versucht, genau das Gegenteil mal zu denken. Und therapeutisch brauchen unsere Klientinnen und Patienten vielfach auch Unterstützung im Grenzziehen, im Finden des eigenen, im Sehen der Unterschiedlichkeit, der Differenzierung, ohne damit das Kind aus dem Bad, mit dem Bad auszuschütten, ohne damit die Beziehung aufzukündigen. Durch die Grenzen gibt es Symmetrien, Dualitäten, der eine und das andere, Unterschiedlichkeit, das Schaffen von Andersheit, das ja wieder komplementär ist für zu mir. Die Selektion hat unmittelbare Folgen. Durch die Abgrenzung entsteht ein Schutz. Die Abgrenzung ist wie ein Zaun, der davor bewahrt, aus dem Sein zu fallen. Es entsteht Qualität, weil durch die Selektion wird nur das aufgenommen, was wirklich zu mir gehört. Es ist eine Wertsteigerung, eine Absorption. Der Darm ist ein einziges Selektionsorgan, die Lunge ist ein Selektionsorgan. Es wird das aufgenommen, was wir benötigen im Physischen, und so haben wir es auch im Psychischen und Geistigen. Wir nehmen das auf, was uns hilfreich ist, was uns dienlich ist. Akkumulierung von Wertvollem. Die Membran ist das Urbild dafür. Und das schafft das Spezifische, das damit das Einzigartige, das Einmalige, das damit entstehen kann. Und wähle ich selektiv, lebe ich selektiv, schaffe ich eine Wertsteigerung in meinem Dasein. Wenn ich mich nur wahllos durch die Menge bewege und unselektiv mich mit jedem unterhalte und auf nichts eingehe und nicht aussuche, dann wird mein Leben diffus. Durch das Aussuchen entsteht eine besondere Qualität. Ich bringe mich in die Welt, wenn ich die Auswahl an den Ort bringe, die Zeit mir dafür nehme, in eine Begegnung gehe. Das eröffnet mir eine Zukunft. Ich bringe mich in die Dimensionen der Existenz. Und viertens, durch diese Separation entsteht etwas wiederum wie von selbst. Das eine ergibt sich aus dem anderen, entsteht ein Potenzial durch die Differenz. Da wird ein Ausgleich gesucht. Potenziale können nur entstehen durch Grenzen. Potenzialdifferenzen entstehen und das macht Dynamik. Und durch die Dynamik wird etwas möglich. Wo Potenziale sind, ist Ermöglichung gegeben. Da gibt es Werden. Ohne Grenze wäre die Ursuppe. Therapeutisch ist es wichtig, die Potenziale zu suchen, was im Innen und im Äußeren werden kann. Und das heißt vielfach einfach nur mal die Unterschiedlichkeit zu halten, nur mal feststellen, nur mal gar nichts tun, sondern im Sein stehen lassen. Da entsteht ein Selektionsdruck, da entsteht ein Veränderungsdruck, da entstehen Wachstumspotenziale. Das war ja Carl Rogers, der das in besonderem Maße meisterhaft vorgeführt und beschrieben hat. Der Sinn der Grenze ist die Ermöglichung. Ordnung, Zusammengehöriges, einmaliges, selektiertes. Und nun aus dem heraus entsteht eine Kraft, eine Dynamik, die uns frei macht. Wir können dies mit Aktivitäten unterstützen, die sind uns hier bekannt. Ein letzter abschließender Blick, ein paar Minuten brauche ich noch. Die Entdeckung, die mir auch eine weitere Entdeckung, die mir gekommen ist, war, wie tief verankert die Grenze in unserem Modell ist, dass die Ebenen der Voraussetzungen in jeder Grundmotivation, in jeder Grunddimension durch die Kraft der Grenze ihre Dynamik bekommen. Die erste Voraussetzung in jeder Grundmotivation, ich werde es gleich im Detail zeigen, hier nur das Schema, schafft einen Raum der Ermöglichung. Und der wiederum gibt die Möglichkeit zur Vertiefung. In der ersten Grundmotivation zum Beispiel sein können. Schutz haben ist Voraussetzung, Schutz ist aber Grenze. Schutz, ein anderes Sein, eine Schutzmauer, umgibt mich, schützt mich vor dem Nichtsein. Die Funktion des Schutzes aber ist die Ermöglichung. Raum. Raum ist ein umgrenzter, geschützter Raum, abgegrenzt, eine umschlossene Fläche. Ohne Grenze ist kein Raum. Wenn ich Raum erfahre, erscheint uns in der Mitte dieses Raumerlebens die tiefste Bedeutung von Sein, nämlich Halt zu erfahren, getragen zu sein. Das dritte Element der Voraussetzung. Und durch den Halt gibt das, was ist, aber selbst wieder eine Grenze vor. Nämlich, Halt kann nur etwas sein, was Widerstand gibt. Was sich mir entgegenstellt. Wir haben also aus der Kraft, das Bild aus der Kraft der Grenze, tut sich eine Blüte auf, der Raum, und der Blütenstempel ist der tiefste Pol der Dimension. Und wenn wir den erreichen, entsteht die neue Grenze. Oder erfahren wir die neue Grenze. Oder dank der neuen Grenze, die da ist, kann überhaupt der tiefste Pol erreicht werden. Dasselbe ist nun auch für die anderen Grundmotivationen bei Beziehung. Ich mache das vielleicht jetzt etwas schneller. Beziehung ist eine Begrenzung. Das heißt, ein mich ausrichten auf etwas oder jemanden. Ausgrenzen von allem anderen. Es ist eine Brücke, die zu diesen Menschen geschaffen wird. Und dafür, für diesen Menschen, für diese Sache nehme ich mir Zeit. In der Zeit geht das auf, was die Beziehung ist. Das ist wie der Raum in der ersten Dimension. Aber Zeit ist auch immer begrenzt, hat immer einen Beginn und ein Ende. Aber der tiefe Gehalt ist, dass durch die Zeit wir auch eine Nähe herleben können. Dann kippt diese Ermöglichung wieder und aus der Beziehung wird Bindung. Und das ist wieder fest. Und so ist auch in der dritten Dimension. Beachtung ist Respektieren der Grenze zwischen dir und mir, der Unterschiedlichkeit, der Differenz. Es schützt diese Grenze, das Beachten auch meiner selbst, vor dem Verlorengehen im Fremden. Das schafft das eigene. Und in der Bezugnahme auf das eigene werde ich mir gerecht. Und nur dann kann ich zur Wertschätzung gelangen. Ohne Grenze gibt es kein Personensein. An der Wertschätzung und im Leben meines eigenen lege ich mich allerdings wieder fest. Verbinde. Werde verbindlich. Wieder schaffe ich eine Grenze damit. Es ist ein Atmen von Lösen aus Grenzen und wieder eintreten in Grenzen. Darum ist es so schwer mit den Grenzen. Aber die Grenzen sind ja eigentlich nur im Denken darüber, im Kopf. Und viertens, im Kontext, der größere Kontext gibt mir einen Rahmen, in dem das Leben, in dem ich das Leben jeweils einsetze, die Zusammenhänge, Tätigkeitsfelder tun sich auf. Und aus dem heraus kann ich sehen, wo ein Wert in der Zukunft liegt. Wenn ich mich darauf einlasse, stehe ich in einem Fluss, in einem Flow, ich bin fokussiert, ich kann nicht mehr einfach aussteigen aus diesen größeren Bezügen, in die ich mich gestellt habe. Und schließlich, im Existenzvollzug, ist die Grenze das Lassen können. Da hat Christoph schon darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, lassen zu können. Erst aus dem Lassen kommt das freie Wollen. Das freie Wollen beginnt mit dem Lassen. Und aus dem freien Wollen kommt die Vertiefung des Handelns. Grenzen sind also spezifische Ermöglichungen der Existenz. Wie sehr wir das Konzept von Grenze in den Grundmotivationen enthalten hatten, das wusste ich bis vor einigen Wochen selbst nicht. Wie viel Dynamik daraus entsteht und wie wichtig es ist, geordnetes Leben zu haben, bezogenes Leben, wie wichtig es ist, Grenzen auch mir selbst zu setzen und mich in Begrenztes hineinzugeben. Dann eröffnet sich, und das ist das Schöne daran, dass durch dieses Ansetzen an der Grenze, an Schutz, Beziehung, Beachtung und Kontext, sich der Raum der Existenz von selbst auftut. Man hat dann nur noch durch die Türe zu gehen, um in der Welt oder beim anderen und bei sich und in seiner Zukunft anzukommen. Und so erfahren wir, dass das Leben mit Grenzen auch Entlastung ist. Dass die Grenze ein Lassen einfordert, durch das erstes Wollen wirklich frei wird. Ich bin am Ende angekommen, an eine Grenze angekommen. Wir sind am Ziel. Ich bin entlastet von der Tat und Sie sind entlastet von mir. Wir haben es geschafft. Und wir dürfen es so lassen und gehen. Eine Erfahrung, wie Grenzen befreien. Ich wünsche uns allen, dass wir damit so leben können. Vielen Dank.